Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet dich das Thema Erfolg durch Eigeninitiative, Selbstwirksamkeit als Wegweiser. Mein Gast, Dr. Sven Haase, ein holistischer Organisationsentwickler und systemischer Coach, wird uns erklären, warum Selbstwirksamkeit im beruflichen Kontext so wichtig ist. Er sagt, es geht immer bei einem selbst los, bei allen Themen, die wir irgendwie machen. Sven wird uns zeigen, wie Selbstwirksamkeit nicht nur unsere Arbeit, sondern auch unser persönliches Leben positiv beeinflussen kann. In dieser Episode erfährst du, wie du deine eigene Selbstwirksamkeit stärken und dadurch mehr Energie und Motivation in deinem Beruf gewinnen kannst. Sven betont, wie viel schöner ist es denn, wenn mir die Arbeit sogar noch Energie schenkt und ich dann von der Arbeit nach Hause gehen kann und total energetisiert und mit einer totalen Motivation auch meinem persönlichen Projekt noch nachgehen kann. Wir werden auch darüber sprechen, wie Unternehmen von selbstwirksamen Mitarbeitenden profitieren können und wie man einen holistischen Ansatz in der Organisationsentwicklung umsetzen kann. Ich wünsche dir also nun viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht's! Herzlich willkommen zur 34. Episode des Podcasts Business Akupunktur mit dem Titel Erfolg durch Eigeninitiative – Selbstwirksamkeit als Wegweiser. Ich freue mich auf dieses Thema und meinen Gast Dr. Sven Haase. Inspiriert zu diesem Thema und der Einladung an Sven wurde ich durch einen lesenswerten Blogbeitrag bei T2 Informatik. Den Beitrag verlinke ich natürlich in den Shownotes. Ich zitiere einfach mal die ersten Zeilen aus diesem Blogbeitrag und dann hoffe ich, dass auch ihr als Zuhörende Interesse habt, weiter zuzuhören. Manchmal funktionieren wir im Job einfach, getrieben von den Ereignissen um uns herum. Und manchmal fühlen wir uns in solchen Momenten machtlos. Haben wir die Kontrolle über unsere Gefühle und Emotionen bei Erfolg und Misserfolg? Psychologen nennen dieses Gefühl Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist der feste Glaube, dass wir schwierige Situationen aus eigener Kraft bewältigen können. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Dinge selbst in der Hand haben. Und diese Grundüberzeugung entscheidet oft, ob wir Freude oder Enttäuschung erleben, ob sich Dinge schwer oder leicht anfühlen, ob wir Dinge akzeptieren oder dagegen ankämpfen. So, und diese Aussagen halte ich für so interessant und für so wichtig, dass ich mit dem Autor Sven Haase darüber sprechen möchte. Sven begleitet Einzelpersonen und Unternehmen als holistischer Organisationsentwickler und systemischer Coach. Er arbeitet auch mit Hypnose. Denn oft blockieren uns unbewusste Glaubenssätze. Dann ist der Verstand machtlos. Wenn wir auf einer tieferen inneren Ebene arbeiten, entsteht Magie in allen Beziehungen. Zu anderen und in Unternehmen. Hallo Sven, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung irgendetwas vergessen?
Ja, lieber Dirk, vielen Dank für die Einladung und das war eine sehr, sehr schöne Einladung und zu allen anderen Themen kommen wir dann sicherlich im Gespräch nochmal vorbei.
Cool, dankeschön. Sven, meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcast gehört hast?
Ja, hat mich neugierig gemacht, ne? Weil dass zwei Themen miteinander verknüpft, die man im täglichen Sprachgebrauch so vielleicht nicht erwartet, miteinander zu verknüpfen. Business und Akupunktur. Und gleichzeitig geht's ja auch da bei der Akupunktur um die Wirksamkeit, ne? Und das spielt für mich auch wunderbar zusammen mit meinen Ansätzen. Es darf leicht sein, ne? Es muss gar nicht immer ganz viel gemacht werden, um eine große Wirksamkeit zu erzielen. Und genau das ist ja auch die Idee von Akupunktur, dass ich mit kleinen, fokussierten Nadelstichen eine Riesenwirkung erzielen kann. Von daher spannender Podcast-Titel.
Cool, dankeschön. Da fangen wir einfach mal an. Selbstwirksamkeit. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörenden geht. Da ich selber sehr viel reflektiere und da auch als Coach ja auch tätig bin, war mir dieses Wort nicht unbekannt. Aber vielleicht starten wir erstmal. Wie würdest du den Begriff Selbstwirksamkeit definieren?
Im Prinzip ist es das, was du schon in der Einleitung von dem Blog vorhin auch vorgelesen hast, ne? Das geht vor allen Dingen um das Gefühl, dass ich die Dinge, die ich tue, dass ich da auch selbst einen Einfluss darauf habe, ne? Und dass ich mich nicht als Opfer von den Umständen sehe, sondern genau weiß, dass, hey, wenn ich jetzt was tue, dann bin ich auch dafür verantwortlich für die Ergebnisse, die ich dann am Ende erziele. Ne? Ich weiß, dass wenn ich ein Projekt angehe, dass ich dann für das Ergebnis verantwortlich bin, für das Projekt beispielsweise. Und am Ende geht's um diese Selbstverantwortung dabei und dann mit den Dingen, die ich tue, auch wirksam zu werden und halt auch dieses Gefühl zu haben, hey, wenn ich das mache, dann gelingt mir das auch.
Ja, okay. Das ist ja so eine persönliche Einstellung. Es heißt der Podcast Business Akupunktur. Warum ist denn diese Selbstwirksamkeit aus deiner Sicht im beruflichen Kontext so wichtig?
Für mich ist das ein Ausgangspunkt für so ziemlich viel, ne? Weil am Ende geht es im Beruf immer um Wirksamkeit. Ne? Weil wir wollen ja wirksam sein, wir wollen Dinge nach vorne bringen. Und es geht immer bei einem selbst los, bei allen Themen, die wir irgendwie machen. Und gerade heute in der Arbeitszeit geht es ja auch darum, dass wir viel mehr Selbstverantwortung in die Teams brauchen. Die Zeiten werden immer schneller. Die Herausforderungen werden immer größer und es geht ja auch darum, dass jeder mehr Eigeninitiative einbringen kann und darf. Und um das zu tun, muss ich natürlich aber irgendwie selbst wirksam sein und das Gefühl haben, auch selbst wirksam zu sein. Ansonsten geht es schnell daher, dass ich zwar Aufgaben kriege, mich dafür aber vielleicht überfordert fühle. Und das ist ja das Thema, was wir in Unternehmen gerade sehr viel sehen, dass aufgrund der hohen Geschwindigkeit der Veränderungen auch viele Leute so ein Stück weit überfordert sind, ne, und dadurch auch so diese ganzen mentalen Gesundheitsthemen entstehen, weil die Leute überfordert sind, weil sie müde werden dann auch, weil halt so viele Dinge auf sie einströmen. Und da ist für mich die Selbstwirksamkeit, das heißt das Bewusstsein, dass ich die Dinge ja auch selbst ein Stück steuern kann und auch auf meine Gefühle und meine Emotionen, wie ich mit den Einflüssen von außen umgehe, dass ich das selber steuern kann.
Ja, ja, ich fand gerade den letzten Teil deiner Antwort sehr interessant, weil der erste Teil war ja, wir wollen wirksam sein, wir wollen Erfolg haben, wir wollen einen guten Job machen. Ich glaube, das wollen wir im Prinzip alle. Aber ich sehe in meiner Arbeit auch immer wieder Menschen, die einfach, ich übertreibe mal ein bisschen, sagen, hey, ich gehe dahin zur Arbeit. Ja, ich will nicht eine Kathedrale bauen, ich will einfach morgens hingehen, ich will mein Geld verdienen und dieses ganze Gecoache und Transformation, das ist mir alles scheißegal, Entschuldigung, müssen wir mal reinbiepen nachher. Also das ist mir egal, sondern ich will einfach nur mein Geld verdienen. Aber bei diesen Menschen greift dein Ansatz ja auch, weil du ja sagst, man fühlt sich dann vielleicht nicht mehr so machtlos. Man hat mindestens mal ein paar Antworten auf Fragen, warum fühlt man sich abends vielleicht doch kaputt? Warum fühlt man sich auch nach einer Woche, nach einem Monat oder wo auch immer einfach ausgebrannt, auch wenn man nur zur Arbeit geht und nur sein Geld verdienen will?
Das ist ganz viel mit der Energie, die ich dann auch noch habe, ne? Und am Ende geht es ja auch um diese energetische Perspektive. Wie viel Energie raubt mir meine Arbeit, wenn ich halt nicht selbstwirksam bin, wenn ich mich da gefühle, wie ich muss da jetzt hingehen. Und viele kennen das ja, die freuen sich am Freitag oder freuen sich am Montag schon wieder auf Freitagnachmittag und am Sonntag geht schon wieder die Panik los, ach du Jemine, dann muss ich morgen schon wieder auf Arbeit. Und das macht ja auch viel mit der persönlichen Energie, ne? Das sind ja dann Aspekte, wo ich sage, ist ja nicht nur, dass ich dann nur auf Arbeit gehe, irgendwie 9-to-5, um da meinen Job zu machen, sondern ist ja oft so, dass bei den Menschen dann auch die Energie im Persönlichen fehlt. Ja, und wie viel schöner ist es denn, wenn mir die Arbeit sogar noch Energie schenkt und ich dann von Arbeit nach Hause gehen kann und total energetisiert und mit einer totalen Motivation auch meinen persönlichen Projekten noch nachgehen kann. Ne? Und Selbstwirksamkeit, klar, wirkt in den Job rein, aber wirkt natürlich auch auf die persönlichen Projekte, die ich irgendwo angehe. Ne? Und das kann irgendwas sein, dass ich mich für irgendeinen Verein engagiere, für ein total cooles Projekt. Und auch da spielt natürlich eine Wirksamkeit eine Rolle.
Ja, ja. Also, insofern, das werden wir sicherlich noch ein bisschen besprechen. Die Selbstwirksamkeit natürlich auf die eigene Person, aber auch in das Unternehmen und auch für das Unternehmen. Weil das Unternehmen sollte ja vielleicht auch ein Interesse dran haben, Selbstwirksamkeit in den Menschen zu wecken oder zumindest mal zu inspirieren, darüber nachzudenken. Was hat dich denn bewogen, was hat dich inspiriert, das Thema Selbstwirksamkeit in den Mittelpunkt deiner Arbeit zu stellen?
Dass für mich immer wieder die Diskussion, wenn ich in Unternehmen bin oder auch mich mit anderen Coaches und Organisationsentwicklern unterhalte, gibt es aus meiner Sicht ja oft diese zwei Lager. Die einen sagen, ein Unternehmen ist erstmal nur Kommunikation und es geht darum, wenn in einem Unternehmen irgendwas nicht funktioniert, dann muss ich an den System ran, dann muss ich gucken, dass die Prozesse anders laufen, dann muss ich gucken, dass die Kommunikation anders läuft. Und dann gibt es ja wieder die andere Seite, die sagt, hey, es geht ja nur über den Menschen, es geht immer nur bei jedem Einzelnen persönlich los und erst muss ich der Einzelne verändern, dass ich das ganze System verändern kann. Und ich sage dann, ja, beides richtig, warum packen wir das nicht zusammen? Ne? Und dieser holistische Ansatz, der sagt halt, das eine bedingt immer das andere und dieses Zusammenspiel dabei und dann halt auch zu gucken, wie kann ich als Individuum innerhalb dieser Organisation wirksam werden und wie kann dann diese Organisation als Ganzes wirksam werden? Ne? Und wenn man sich dann diesem holistischen Ansatz mal ein Stück nähert, dann kommt man halt auch schnell darauf, dass es halt auch um eine Wirksamkeit am Ende immer geht. Und diese individuelle Perspektive, das beschreibt halt die Selbstwirksamkeit.
Mhm. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, ich habe 2018 meine Ausbildung zum Business Coach gemacht. Und das war damals natürlich eine bewusste Entscheidung, weil die Ausbildung war teuer und sie war zeitaufwendig. Aber es war insofern nicht getrieben durch eigene Erfahrungen. Im Nachhinein bin ich 1000-mal froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, weil es mich persönlich auch weitergebracht hat. Gibt es bei dir persönliche Erfahrungen, die deine Ansichten zur Selbstwirksamkeit geprägt haben?
Ja, sehr viele. Also ich habe ja, bevor ich mich selbstständig gemacht war, auch jahrelang im Konzern gearbeitet, habe da auch Führungen gehabt. Und habe da in verschiedensten Bereichen von Geschäftsfeldentwicklung bis hin zu digitaler Transformation auch im Konzern gearbeitet. Und da spielt natürlich auch Wirksamkeit immer eine große Rolle. Und da merkt man dann aber halt, oder da habe ich dann für mich auch gemerkt, dass diese Aspekte zwischen Selbstwirksamkeit und dem Organisation immer sehr spannend zu beobachten sind. Dass man dann, selbst wenn man sehr selbstwirksam ist, in so einem Konstrukt wie im Konzern, nur bedingt im Kollektiv wirksam sein kann, weil dann doch immer sehr starre Strukturen, ein bisschen Politik eine Rolle spielt und dass das eine halt auch das andere bedingt. Ja, und das sind so die Erfahrungen, die ich natürlich jetzt auch in meiner Arbeit immer mit einfließen lassen kann, das, was ich jahrelang praktisch gemacht habe und jetzt noch durch die Ausbildung zum Coach und zum Business Coach die beiden Seiten halt wunderbar miteinander kombinieren kann.
Mhm. Ja klar, und ich meine, das Thema Machtlosigkeit, das Gefühl der Machtlosigkeit, könnte ich mir fast vorstellen, ist in Konzernen häufiger der Fall als in kleineren oder mittleren Unternehmen. Ja, sehr schön, gut. Wenn wir jetzt mal schauen, die Hörenden, die Zuhörenden sind ja in der Regel, kommen ja aus dem beruflichen Kontext. Was denkst du, welche Rolle spielt die Selbstwirksamkeit bei einer beruflichen Entwicklung? Ich spreche mal bewusst nicht von Karriere, sondern ich spreche von einer beruflichen Entwicklung. Was denkst du, welche Rolle spielt die Selbstwirksamkeit da?
Für mich eine sehr große, weil am Ende kann ich mich nur weiterentwickeln, wenn ich ein Stück weit reflektiert bin. Und wenn ich dann auch gucke, wie wirksam ist jetzt eigentlich das gewesen, was ich gemacht habe. Ja, und Selbstwirksamkeit beschreibt ja auch, dass ich mich nicht als Opfer der Umstände sehe. Und ich kann mich nur entwickeln, wenn ich auch fest davon überzeugt bin, dass das, was ich tue, ich auch selber beeinflussen kann und dass ich auch meine Entwicklung selber beeinflussen kann. Mhm. Weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass meine berufliche Entwicklung nur davon abhängig ist, ob mich ein Chef befördert, wie die Kollegen mit mir zusammenarbeiten, dann kann ich das ja selber gar nicht steuern. Wenn ich aber davon überzeugt bin, dass ich selbst wirksam bin und dass ich auch selber für meine Ergebnisse verantwortlich bin, na, dann kann ich natürlich gucken, okay, hab vielleicht gerade ein Problem mit dem Kollegen, aber macht nichts, hat ja keinen Einfluss auf das, wie ich mich entwickeln kann. Oder wenn ich sage, ich habe gerade einen scheiß Chef, wenn ich selbst wirksam bin und sage, scheiß Chef, aber dann kann ich ja gucken, wo gibt's vielleicht einen anderen Chef. Das heißt ja gar nicht immer, dass ich irgendwie das Unternehmen wechseln muss, sondern wie kann ich da einfach umgehen, anders damit umgehen, dass ich trotzdem selbst wirksam bin und mich trotzdem auch selber weiterentwickeln kann. Also für mich ist das ein Riesenhebel für die Entwicklung im Unternehmen oder halt auch im Beruf.
Ja, also sehe ich auch so, wenn wir uns entwickeln, dann wollen wir ja irgendwo hin. Und dieses Wollen ist ja schon der Glaube, dass ich da irgendwo hinkommen kann. Ja. Natürlich, vielleicht bin ich mal auf dem falschen Weg, aber auch dann wieder kann ich reflektieren, kann bemerken, das passt gerade nicht. Und es gibt sicherlich immer auch Punkte, wo andere Menschen Schuld haben, ich sag's mal bewusst in Anführungsstrichen, also wo andere Menschen Einfluss haben, wo die Umstände einen Einfluss darauf haben, aber solange ich es nicht selber verändern kann, blende ich das quasi aus und ich versuche auch eben das umzusetzen oder an den Dingen zu arbeiten, wo ich etwas tun kann, also wo ich selbst wirksam sein kann.
Ja, genau. Und Menschen, die glauben, dass sie nicht selbstwirksam sind, dann kommt ja auch immer noch dieser Aspekt rein, die sagen dann immer, ach, es läuft immer alles gegen mich. Ne? Dann ist diese Dimension von immer und ich bin ja hilflos und es ändert sich ja eh nichts. Und Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie selbstwirksam sind, selbst wenn was nicht schief läuft, dann sind die der festen Überzeugung, okay, ich konnte jetzt an der Situation nichts ändern, aber das geht vorbei, beim nächsten Mal läuft es wieder anders. Ne? Und das ist auch schon so ein Unterschied in dieser Haltung, wie stehe ich zu den Dingen, die da gerade passieren.
Ja, ich habe neulich den schönen Begriff dazu gehört, erlernte Hilflosigkeit. Das ist ja, also ist ja im Prinzip auch, geht auch in diese Richtung. Was ich aber interessant finde bei diesem Thema und auch so, wie du es darstellst, es geht ja nicht um Chaka-Chaka. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen oder dass du sagst, du kannst alles erreichen. Es geht nur darum, überleg dir, wie du wirkst, wie du für dich wirken kannst, was du gestalten kannst, und nicht, du kannst alles erreichen, was du immer nur willst. Genau. Du musst dir nur vorträumen oder Sven, bitte hypnotisier mich mal und dann geht das schon oder so. Ne? Sondern es geht darum, wirklich das aktiv und selbstreflektiert anzugehen.
Genau, und Selbsthypnose, wenn ich Menschen hypnotisiere, dann mache ich ja auch nur, ich sag immer, den Tourguide. Ne, die Selbstverantwortung liegt ja trotzdem bei jedem selbst. Mhm. Und weil du es auch gerade gesagt hast, ne, das Thema der Selbstwirksamkeit ist ja nicht nur die kognitive Ebene, dass ich dran glauben muss, sondern es sind ja für mich drei Ebenen. Das sind die eine, die kognitive Ebene, also diese Ebene auf dem Verstand. Dann spielt dort für mich noch diese emotionale Ebene rein, also neben dem Mindset auch das Heartset und dann halt auch eine bewusste Haltung dazu. Also ne, mit welcher Haltung gehe ich dann daran, weil die Haltung ja diese beiden Ebenen erst miteinander verbindet.
Ja, du hast es eben schon angesprochen, diese drei Ebenen der Potenzialentwicklung, die du in deinem Artikel ja beschrieben hast, kognitiv, emotional und bewusst. Kannst du vielleicht mal erklären, wie diese drei Ebenen zusammenwirken und vor allen Dingen, was das mit der Selbstwirksamkeit dann zu tun hat?
Ja, das kommt ein Stück weit aus der Gehirnforschung. Ne? Und die Gehirnforschung, von der wissen wir mittlerweile ja, dass wir die beiden Gehirnhälften haben, die linke und die rechte Gehirnhälfte. Und wir im Normalfall im Berufsleben sehr viel mit der klassischen kognitiven, mit der linken Gehirnhälfte unterwegs sind. Das heißt, sehr viel Verstand getrieben. Wir wissen jetzt aber auch aus der Gehirnforschung, dass das nur 10-20% unserer Wirksamkeit am Ende ausmacht. Ja, und dass der größere Part, nämlich 40-60%, aus der rechten Gehirnhälfte kommen. Das heißt, wenn wir dann von der Herzebene sprechen, also die rechte Gehirnhälfte, das ist so gekoppelt mit unserem emotionalen Zentrum und wie fühlen wir Dinge. Und die Kraft des Herzens ist auch energetisch 5000 Mal größer als die des Gehirns, ne? Also der Gedanken. Und das heißt, ist ja auch immer, wenn wir merken, wir sind irgendwie in einem Flow, ne, wir sind richtig gut bei irgendwas dabei, dann sind es immer Dinge, die wir auch fühlen, die wir nicht bloß denken. Und wir kommen erst in den Flow und können wirklich wirksam sein, wenn wir die Dinge, die wir tun, auch fühlen im Herzen. Ne? Und das geht halt da, die linke und die rechte Gehirnhälfte zu verbinden. Und das ist halt diese Bewusstseinsebene, dann zu sagen, wie schaffe ich, dass das Herz und das Hirn kohärent sind? Das heißt, die gleichen Signale auch aussenden. Und das heißt, dass ich auch wirklich das fühle, was ich denke. Und Deswegen, na, weil du gesagt hast, das hat nichts mit Chaka-Chaka zu tun und ich muss bloß dran glauben. Wir merken das ja auch im Umgang mit anderen, wenn irgendjemand was sagt, ja, wir schaffen das. Und der ist aber selber nicht davon überzeugt. Das heißt, der spürt das nicht auf der emotionalen Ebene. Dann merken wir auch, dass der uns jetzt versucht, irgendwie irgendwas vorzumachen, was er selber nicht glaubt. Das heißt, wir Menschen haben dafür auch eine total feine Antenne. Mhm. Und das ist das, wenn dein Herz und Hirn nicht auf der gleichen Frequenz schwingen und wir da keine Kohärenz haben, dann funktioniert halt der Verstand auch nicht. Das heißt, wir können die Dinge nicht bewegen, die wir nicht selber glauben. Wenn wir dann spätestens auch ein Motivationsproblem haben, wenn wir es nicht wirklich fühlen. Und das ist der eine Aspekt dieser Selbstwirksamkeit. Und dann halt auf der anderen Seite auch unser Gegenüber, die Leute nehmen uns das nicht ab. Das heißt, wenn ich als Führungskraft auch nicht wirklich von dem überzeugt bin, das nicht fühle, was ich da gerade erzähle, dann sende ich immer so eine Ambivalenz aus und die Leute werden das wahrnehmen und merken, ja, warte mal, irgendwas stimmt hier aber jetzt gerade nicht. Die können das meist nicht so richtig benennen, was die ihm jetzt nicht glauben, aber die merken, es ist nicht authentisch und irgendwas stimmt an der Aussage nicht. Und dann passiert meistens so, dass ich dann niemanden irgendwie vom Hocker reißen kann, niemanden motivieren kann, niemanden mitnehmen kann. Und deswegen braucht es halt diese beide Aspekte und diese miteinander zu verbinden.
Ja, mir liegt ein Punkt auf der Zunge, der kommt aber noch ein bisschen später. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt denkt, naja, super, also nach dem Podcast, Sven total überzeugt, ja, ich kriege das alles zusammen. Und wenn ich morgen zu meinem Chef gehe und nicht im Flow bin, dann sage ich ihm, lieber Chef, ich bin nicht im Flow, ich muss in den Flow kommen und lass mal alle seine Termine weg. Also die Problematik natürlich in einem kognitiv getriebenen Umfeld sind ja trotzdem da. Aber da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Nur wenn mir dieser Punkt jetzt gerade durch den Kopf gegangen ist. Aber insofern vollkommen richtig, das muss auf einer Ebene sein. Also nochmal kognitiv, emotional und bewusst. Und der kognitive Teil, das ist das, was ja prägt, was unsere Wirtschaft prägt. Das ist der Teil, der aber eigentlich am wenigsten Einfluss hat.
Ja, und die Zeit ist halt vorbei aus meiner Sicht. Wir haben ja sehr viel aus dem, was wir jetzt gerade getan haben. Und das war ja auch wichtig, weil die Wirtschaft hat sich ja bisher auch sehr viel so entwickelt. Die ganze industrielle Revolution ist ja im Prinzip auf diesem Denken gekommen. Wir haben Systeme gebaut und haben Strukturen entwickelt. Aber die Dinge, die jetzt gerade um uns herum passieren, die kann unser Verstand ja gar nicht mehr greifen, weil die Dinge so komplex ineinander spielen. Da ist es halt nicht mehr so. Ich weiß heute genau, dass wenn ich an der einen Stelle drehe, dann passiert was anderes an der anderen Seite. Das funktioniert beim Verbrennungsmotor oder so, da funktioniert es noch. Das ist ein System, da weiß ich, wenn ich hier was verändere, passiert an einer anderen Stelle was. Aber bei Dingen wie Klimawandel, Pandemie, Weltwirtschaftssystem, die Dinge kann ich ja gar nicht mehr verstehen, dass wenn ich heute irgendwo an der Stellstrafe drehe, dann weiß ich nicht, was irgendwo anders in der Welt passiert oder wie die Dinge wirklich zusammenhängen. Ja, und da geht es halt wirklich darum, das auch wieder wahrzunehmen. Und dazu brauche ich eine Intuition und dazu brauche ich das Herz.
Ja, hast du vielleicht mal ein paar Beispiele, gerade jetzt für so einen beruflichen Kontext, wenn wir über so etwas reden wie ein emotionales Zukunftsbild?
Ja, im Prinzip ist das ja der erste Schritt dahin, wie ich auch so eine Selbstwirksamkeit für mich kreieren kann. Das heißt, erstmal kann ich ja nur messen, ob ich jetzt wirksam bin, ob ich in die Richtung gehe, in die ich mich bewegen will. Das heißt, ich brauche für mich ja erstmal irgendwie so eine Art Ziele, die ich erreichen will und so ein Zukunftsbild, was ich für mich kreieren will. Und um da eben nicht wieder den Fehler zu machen, dieses Bild nur aus dem Verstand heraus zu definieren, geht es halt auch darum, wie will ich mich denn fühlen auf dem Weg dahin und wie will ich mich denn auch fühlen in der Zusammenarbeit mit anderen auf dem Weg dahin. Und das kann beispielsweise so ein Bild sein von einer Mannschaft, die auf dem Segelboot unterwegs ist, und dann dort dieses Gefühl beschreibt, wie da dieses Zusammenspiel ist, wie man da mit dem Wind arbeitet, wie man aber auch als Team zusammenarbeitet, wie man dann aber auch in Phasen, wo das Wasser ruhig ist, dort mal auf dem Sonnendeck liegen kann und schöne Gespräche führen kann und vielleicht nebenbei noch was Schönes essen kann. Also wirklich so ein emotionales Bild, wo jeder, der sich damit auch beschäftigt, im Gespräch auch merkt, hey cool, so will sich das anfühlen. Und wo ich dann merken kann, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ich fühle mich aber gerade nicht so, was kann ich denn wieder tun, um in dieses Gefühl reinzukommen. Also es geht gar nicht darum, irgendwie zu sagen, ich will in einem halben Jahr so und so viel Umsatz machen, sondern es geht eher darum, wie wollen wir uns denn fühlen auf dem Weg dahin und was ist denn unser Ziel und wie wollen wir das auch erreichen?
Ja, deswegen finde ich diesen Begriff emotionales Zukunftsbild auch so schön, weil ich denke, wir alle kennen die Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Was wollen Sie beruflich erreichen? Das sind diese kognitiven Fragen. Und dann gibst du dir irgendwelche Ziele. Und ich meine, hat man das erreicht? Weiß ich nicht. Also überprüft man das auch? Also das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, die kognitive. Also insofern, dieses emotionale Zukunftsbild hilft mir als Person wirklich, dass er mir ein gutes Bild der Zukunft auszumalen. Deswegen ist es ja auch so eine schöner Begriff. Du hast eben schon angesprochen. Bitte.
Genau, vielleicht noch ein Gedanke dazu. Das ist ja auch oft so mit den, wenn ich mir ganz klar Ziele setze, ist es ja oft so, ich renne den Zielen nach, in der Hoffnung, ich bin dann glücklich oder ich bin dann zufrieden, wenn ich das Ziel erreicht habe. Mhm. Was passiert, wenn ich das Ziel nicht erreicht? Ja, und es ist ja selbst so, dass wenn ich das Ziel erreicht habe, dann fühle ich mich trotzdem irgendwie leer, weil das irgendein Ziel ist, was ich irgendwie mir aus dem Verstand definiert habe, was ich aber vielleicht gar nicht gefühlt habe, sondern ich habe mir das nur aus dem Verstand definiert, weil man das halt so macht und weil das halt vielleicht sinnvolle Ziele sind. Und das ist ja nicht erfüllend. Ne? Und es geht ja auch darum, dass der Weg dahin Freude machen darf. Und ich kann nur in Flow kommen, wenn ich auch dahin fühle, was ich da gerade tue. Mhm. Und deswegen geht es halt darum, auch so ein emotionales Bild zu haben.
Ja, finde ich insofern auch schön, gerade neulich auch wieder eine tolle Aussage gehört, wie stark uns so ein materialistisches Denken letzten Endes auch bremst oder auch ins Negative zieht, weil wenn ich jung bin, habe ich kein Geld, mir ein teures Auto zu kaufen. Wenn ich das teure Auto dann habe, dann bin ich aber auch nicht glücklich, weil entweder hat der Nachbar ein teureres Auto oder ich habe Angst, dass ich das Auto verliere und so weiter. Also das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich glaube, rübergekommen ist, dass wir da schon versuchen, auf die Menschen zu kommen und zwar eben nicht, auch jetzt nicht so von wegen rosa-rote Wolke, ne, sondern fühl dich wohl, sondern wirklich mit wirklich nachvollziehbaren Vorteilen für die Menschen, für die Person, da haben wir eben drüber gesprochen, aber ich denke auch über die Teams in den Unternehmen. Also lass uns mal einfach jetzt nochmal eine Ebene höher gehen, also stärker in den beruflichen Alltag einsteigen. Welche Herausforderungen siehst du da? Welche Vorteile siehst du da, wenn wir versuchen, Selbstwirksamkeit im Team zu fördern?
Es macht die Teamarbeit viel wirksamer. Am Ende auch wieder wirksamer und gleichzeitig hilft uns das, auch kritische Dinge anzusprechen und auch uns gemeinsam weiterzuentwickeln. Ne? Weil auch das emotionale Zukunftsbild kann ich ja beispielsweise auf einer Teamebene auch definieren. Ne? Und das ist auch für mich immer das, wo ich mit Teams dann anfange zu sagen, okay, wie wollt ihr euch denn in der Zusammenarbeit überhaupt fühlen? Und dann auch so ein gemeinsames emotionales Bild zu kreieren. Weil dann kann ich es nämlich auch wieder besprechbar machen und sagen, hey, ich habe gerade nicht das Gefühl, dass wir in so einer Leichtigkeit sind, wie wir uns das in unserem Zukunftsbild vorgenommen haben, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und wie können wir das gemeinsam wieder erreichen, dass ich da beispielsweise wieder hinkomme? Weil das Schöne daran ist, und zu diesem Zukunftsbild kommen ja dann auch noch Werte dazu, ne, wo wir gemeinsam dann im Team definieren, mit welchen Werten wollen wir zusammenarbeiten und was bedeuten die auch für uns. Dann kann ich auf dieser Metaebene dieses Zukunftsbilds oder dieser Werte Themen ansprechen. Und das fällt vielen einfacher zu sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl, wir leben diesen Wert XY nicht, als zu sagen, ich fühle mich gerade schlecht oder, was ja auch oft passiert, du hast irgendwas falsch gemacht. Ja, weil dann entsteht ja auch immer so eine Angriffssituation, wo sich dann der andere vielleicht wieder angegriffen fühlt. Und wenn ich dann einfach sage, ich will diesen Wert wieder mehr legen, diesen Wert wieder mehr leben, hat das zwei Vorteile, nämlich eins, ich habe erstmal eine Metaebene, aus der ich auf die Dinge drauf gucke. Und das gleichzeitig wieder, ich habe den Fokus auf das, wo wir hinwollen und gar nicht so auf das, was schlecht läuft und die Probleme.
Das heißt, die Förderung von Selbstwirksamkeit im Team bezieht sich natürlich schon auf die einzelnen Menschen im Team, aber bezieht sich natürlich auch auf das Zusammenwirken dieser Selbstwirksamkeit. Und auch da finde ich so ein Bild sehr, sehr schön, weil es wird unterschiedliche, ich sag mal, Reifegrade geben. Also die Menschen werden unterschiedliche Bilder malen und werden das unterschiedlich für sich bewerten. Und das, denke ich, ist dann auch die Herausforderung in deiner Arbeit wahrscheinlich auch, die hinein zu bringen, dass sie verstehen, dass sie gemeinsam einen Vorteil davon haben, auch wenn jeder Einzelne es unterschiedlich für sich bewertet.
Genau. Und gerade wenn man mit Werten arbeitet, von einem gewissen Wert, nehmen wir beispielsweise mal die Leichtigkeit, hat ja jeder ein anderes Verständnis, ne? Das heißt, du wirst wahrscheinlich von Leichtigkeit ein anderes Verständnis erstmal haben von dem Begriff, was bedeutet das für dich in der Zusammenarbeit, als für mich. Das heißt, es geht natürlich einmal darum, in dieser Wertearbeit erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, erstmal aus welcher Haltung heraus ich diesen Wert definiere, ne? Und das auch gemeinsam dieses Bewusstsein dafür zu haben und zu sagen, ich definiere das erstmal aus so einem Fülleaspekt heraus und nicht aus so einer Mangelhaltung im Sinne von, bei uns ist eh immer alles so schwer, deswegen müssen wir uns jetzt Leichtigkeit definieren. Ne, dann wird so ein Wert nicht funktionieren. Das ist ja das, was ich in Unternehmen ganz oft erlebe. Das sind irgendwelche Werte definiert worden, weil wir wollen das, wir brauchen das unbedingt. Ne, und das ist dann wieder so eine Mangelhaltung. Und das wird nicht funktionieren. Aber wenn ich so ein emotionales Zukunftsbild habe und sage, hey, wir haben alle Lust, gemeinsam miteinander zusammenarbeiten und wir wollen so eine Leichtigkeit spüren, weil wir wissen, dadurch können wir besser zusammenarbeiten, dann ist es erstmal eine ganz andere Haltung heraus, aus der ich den Wert definiere. Und dann kann ich natürlich gleichzeitig noch dahin gehen und diese Diskussion regelmäßig führen, was bedeutet das denn jetzt für jeden Einzelnen, Leichtigkeit oder Zusammenarbeit? Und kann regelmäßig reflektieren, wo läuft das schon gut und wo haben wir aber auch noch Potenzial, diesen Wert Leichtigkeit mehr zu leben. Und wenn ich dann regelmäßig im Team darüber in den Austausch komme, dann wird die Zusammenarbeit automatisch viel besser, als wenn ich nicht über solche Themen rede.
Was ich so interessant finde, was ich so schön finde, ist, aus meiner Sicht ist das auch eine ganz andere Motivation mit dabei. Natürlich gibt es Teamentwicklungsworkshops noch und nöcher. Aber wenn ich eben versuche oder wenn du quasi versuchst, diese Selbstwirksamkeit bei den einzelnen Menschen zu fördern, sie darüber reflektieren zu lassen, dann geht es ja auch um die eigene, also um das eigene Wohlbefinden dabei. Es ist nicht so von wegen, wir sind als Team jetzt erfolgreich und jeder muss seine Arbeit in den Dienst des Teams stellen. Nein, jeder soll Selbstwirksamkeit für sich definieren und soll in einen Flow kommen, in ein gutes emotionales Zukunftsbild, also soll sich wohlfühlen. Und das insgesamt macht aber auch Sinn, das gemeinsam im Team zu besprechen und im Team zu erarbeiten.
Genau, und dann kann im Prinzip erst so ein Teamflow entstehen, ne, wo dann halt auch unter gemeinsamen Zusammenarbeit wirklich in so ein Flow-Gefühl reinkommen.
Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es so ein bisschen in die Richtung geht mit Workshops. Ich habe auf deine Arbeit vielleicht so ein bisschen reflektiert. Wenn man mal sagen, wir brauchen diese externen nicht. Welche Tipps hast du für Führungskräfte, um die Selbstwirksamkeit ihrer Mitarbeiter zu unterstützen? Denn das wäre ja das Erste, was ich sehen würde, dass Führungskräfte das unterstützen. Oder ist das ein Thema, was nur die Mitarbeiter selber angehen sollten?
Naja, ich glaube, den Impuls zu setzen kann durchaus erstmal die Führungskraft. Natürlich, ne, ist es wieder so der Punkt, mit welcher Haltung gehe ich als Führungskraft daran? Und was erwarte ich dann vielleicht auch von dem anderen? Ne? Weil am Ende kann ich als Führungskraft den Menschen nicht verändern, sondern ne, ich muss erstmal mit der Haltung rangehen, hey, das ist ein erwachsener Mensch und der hat auch die Verantwortung für sich selbst. Und klar, sich weiterentwickeln kann auch nur jeder selbst. Ne? Das bringt nichts, wenn ich die Leute auf einen Workshop schicke oder sage, du musst dich jetzt weiterentwickeln. Wenn ich das nicht selber will, dann bringt das nichts. Dann sitze ich da irgendwo in einem Seminar, höre mir das an, lerne vielleicht was, vielleicht aber auch nichts und wird sich aber nichts im Alltag verändern. Ne? Das heißt, das ist natürlich erstmal so, dass die Führungskraft niemanden von seinen Mitarbeitenden verändern kann, sondern das muss erstmal aus jedem selbst raus entstehen. Gleichzeitig kann ich natürlich aber als Führungskraft erstmal ein Interesse zeigen und ein echt ernst gemeintes Interesse für den Menschen zeigen und dann halt auch offene Fragen stellen im Sinne von, hey, was brauchst denn du eigentlich? Ne, und dann nicht bloß einmal im Jahr irgendwie ein strukturiertes Mitarbeitergespräch zu führen, wo ich irgendwie einen Fragebogen von 20 ziemlich unpersönlichen Fragen durchgehe, sondern wirklich im täglichen Alltag einfach mal offen Fragen stellen, hey, wie geht's dir gerade? Und aus einem wirklichen Interesse und dann auch wirklich so mit einer Präsenz und mit einem offenen Herzen zuzuhören. Und dann werden die Menschen schon, dann werden die Führungskräfte auch merken, hey, da passiert bei dem anderen was, weil der sich jetzt gesehen und wertgeschätzt fühlt.
Ja, du hast von offenen Fragen gesprochen, du hast von Interesse zeigen oder ich sag mal ehrliches Interesse zeigen. Weil wie geht's heute? Ist ja auch eine schöne Frage. Gut, ja, und dann geht's weiter. Wartet die Antwort gar nicht ab. Gibt's noch ein paar andere spezifische Übungen oder irgendwelche Techniken, die du Führungskräften anbieten könntest, die die Steigerung der Selbstwirksamkeit, was sie dafür nutzen könnten?
Naja, am Ende geht es auch darum, dass die Leute ja ein Stück weit eine Verantwortung übernehmen. Ja, und dann geht es auch darum zu gucken, dass ich nicht alles im Detail vorschreibe, wie der Weg dahin auch passiert. Ne? Und das heißt, kann zum Beispiel sein, ich gebe ihm eine Aufgabe und sage dann einfach mal, okay, wie du dahin kommst, ich unterstütze dich, aber mach mal einen Vorschlag. Ne? Weil oft ist es ja so, die Dinge werden wirklich bis ins Letzte vorgeschrieben. Und wenn das Ziel nicht genau so erreicht wird, wie es vorgeschrieben ist, dann ist es auch wieder falsch. Und darauf haben aber die Leute keine Lust, weil am Ende sind ja die zwei Grundbedürfnisse, die nach Gerhard Hüther, wenn man das wirklich mal runterbricht auf die zwei aus der Gehirnforschung, sind das eine Zugehörigkeit und Sicherheit. Und das zweite Grundbedürfnis, was wir haben, ist Autonomie und Wirksamkeit. Das heißt, ich will zum einen mich irgendwo zugehörig fühlen und zum zweiten will ich aber auch Dinge selbst gestalten können und mich entwickeln können. Und wenn ich in einem System bin, wo wirklich alles bis aufs Letzte vorgeschrieben ist und ich beispielsweise im Vertrieb ein Verkaufsskript habe, wo ich jedes Wort bloß vorlese, dann kann ich ja selbst gar nicht wirksam werden. Ja, das heißt, da halt auch mal als Chef eine gewisse Freiheit zu geben, zu sagen, hey, ich will, dass du das und das erledigst, aber wie du dahin kommst, ist mir erstmal egal. Wenn du Fragen hast, komm zu mir. Und dann wird es nämlich auch wieder spannend, dann, wenn der Mitarbeiter das erste Mal kommt, nicht in diesen Reflex zu fallen, zu sagen, hey, ich mach's dann halt wieder selber oder vorzugeben, wie es funktioniert, sondern dann wieder Fragen zu stellen, die den Leuten helfen, selber wieder Gedanken zu entwickeln und selber in diesem Prozess einen Schritt weiterzukommen.
Ja, und ich denke jetzt gerade an den einen oder anderen, der bei den Führungskräften, der zuhört, der sagt jetzt, Sven, hast du wunderschön gesagt, aber dafür habe ich keine Zeit. Ja, wir haben ja eingangs gesagt, das Zitat aus deinem Blogbeitrag war ja, manchmal funktionieren wir im Job einfach, getrieben von den Ereignissen um uns herum. Und manchmal fühlen wir uns in solchen Momenten machtlos. Deswegen würde ich jetzt gerne so ein bisschen nochmal eine Ebene höher gehen und nämlich das Thema Unternehmen oder Unternehmenskultur ansprechen, weil das, was du sagst, ich denke, da stimmen alle zu, aber in der Umsetzung brauche ich dafür Zeit. Ich brauche wahrscheinlich auch ein bisschen Ausbildung. Ich brauche vielleicht auch Unterstützung, dass ich selber unterstützt werde, dass ich vielleicht ein bisschen Coaching auch an die Hand bekomme, dass ich mich mit Kollegen austausche. Also das kostet ja alles irgendwie Zeit und das kann ich mir ja nicht aus den Rippen schneiden. Also, inwiefern beeinflusst die Unternehmenskultur, ich nehme mal dieses Wort, du darfst auch gerne andere Wörter nehmen, die Selbstwirksamkeit der Mitarbeitenden? Oder gibt es da gar keine Zusammenhänge?
Es spielt immer zusammen, das ist ganz klar. Ne? Und die Kultur ist ja, also ich vergleiche auch gerne die Kulturen des Unternehmens mit dem Unterbewusstsein des Unternehmens, ne? Weil das ist ganz viele Dinge, die so ein Stück weit unbewusst zusammenspielen und die Summe der Dinge, die wir wahrnehmen, das beschreiben wir dann oft als Kultur. Ja, man kann auch sagen, das ist ein Stück weit die Energie, die wir im Unternehmen spüren. Auch das kann ich sagen, das ist so ein Stück weit eine Kultur. Aber eine Kultur ist erstmal nichts, wo ich sagen kann, das ist total greifbar für mich, sondern das ist ja irgendwie schon so was, ein Stück weit was Schwammiges, was ich nicht direkt beeinflussen kann. Ne? Und deswegen spielt es natürlich sehr eng zusammen. Und eine Kultur, die wertebasiert ist, die auf einer Wertschätzung basiert und die auf dem Miteinander basiert, da werde ich natürlich eine ganz andere Selbstwirksamkeit entfalten können, als wenn das eine Kultur ist, die ein Stück weit von einer Angst geprägt ist, von ganz klaren Ansagen und von so einer gefühlten Kälte im Unternehmen. Mhm. Also, die Sachen spielen immer zusammen.
Ja, das heißt, gerade wo du das auch so sagst, ich habe doch über lange Jahre hinweg einen großen deutschen Telekommunikationsdienstleister mit Trainings versorgt in einem fachlichen Thema. Und da war auch das Thema Kultur mit dabei. Und meine Aussage war eigentlich immer, und das ist mir auch bestätigt worden, es gibt nicht die Unternehmenskultur. Also zumindest in diesem Unternehmen gab es nicht die Unternehmenskultur, weil sie verschiedene Standorte hatten. Und da war ganz klar, es gibt Kulturunterschiede pro Standort beispielsweise. Es gibt Kulturunterschiede oder gibt es wahrscheinlich immer noch, je nachdem in welcher Branche oder aus welcher Branche die Kunden kamen. Also insofern, du hast ja gesagt, das hängt zusammen, das spielt zusammen. Wenn wir jetzt auf der Ebene anfangen, ein Mitarbeiter möchte selbstwirksam werden, das kann er für sich machen. Eine Führungskraft in einem Team kann Selbstwirksamkeit anstoßen, indem sie selber versucht, etwas vorzuleben. Das heißt, da kommen wir ja quasi von unten nach oben. Und dann müssten wir über diesen Weg eben schauen, dass wir entweder die Kultur des Unternehmens entsprechend beeinflussen, also das Unterbewusstsein, wie du es ja genannt hast, beeinflussen, oder dass wir auch mal, ich sag mal, diesen Fragebogen beiseite legen, von dem du gesprochen hast, und sagst, nee, komm, das füllen wir nachher noch aus, letzten 5 Minuten, jetzt machen wir mal ein bisschen was anderes. Also das wäre ja dann ein Weg, der von unten nach oben kommt und der dann ja auch das unterstreicht, was du gesagt hast, nämlich ich kann etwas verändern, ich brauche nur ein bisschen Mut dazu. Auch das ist ja etwas, was wir jetzt alle Nase lang hören, ne? Dass man eben mutig sein soll, aber letzten Endes wirkt das da entsprechend zusammen.
Es wirkt immer zusammen und ich ersetze auch Mut gern durch das Wort, man darf sich was trauen, ne? Weil da für mich auch schon wieder dieses Vertrauen in das eigene reinspielt. Und gleichzeitig, klar, dieses, ich kann sowas wie eine Unternehmenskultur aus meiner Sicht nicht nur von unten nach oben verändern. Weil am Ende gibt es immer ein Management, was, wenn sich das Management nicht verändert, dann kann ich die Kultur im gesamten Unternehmen nicht verändern, ne? Sondern wenn ich in mittelständischen Unternehmen unterwegs bin, geht so ein Prozess eigentlich immer von oben nach unten los. Ne? Weil gerade im Top-Management muss ein Bewusstsein dafür da sein, wie ich mit Werten agiere, was ist die Haltung und was hat auch meine Haltung als Management für einen Einfluss und für eine Vorbildwirkung auf das ganze Unternehmen und wie präge ich auch als Management und als Geschäftsführung das Energiefeld und dieses Wesen des Unternehmens ganz konkret. Mhm. Mhm. Und dann im zweiten Schritt, klar, dann muss ich Leute im Unternehmen befähigen, mit Werten zu arbeiten, auch so eine Kultur mitzugestalten, andere zu unterstützen, so ein Sparringspartner auch für andere da zu sein, als Wertebotschafter unterwegs zu sein. Aber wenn ich eine nachhaltige Veränderung will, dann wird das nicht nur von unten nach oben funktionieren mit einer reinen Selbstwirksamkeit, weil spätestens an der obersten Entscheidungsebene dann, ne, wenn es die gibt, ist ja dann meistens Schluss. Und wenn ich da 5-mal gegen diese Mauer gerannt bin, dann vergeht meistens auch die Lust, irgendwas in diesem Unternehmen verändern zu wollen. Und dann sind die Leute, die wirklich selbstwirksam sind, die gehen dann. Weil die sagen, ich kann in dem Unternehmen nicht wirksam werden, deswegen suche ich mal ein anderes.
Ja. Leitet über zu einer Frage, die mir jetzt auch gerade so in den Kopf geschossen ist. Hast du ein paar Beispiele für erfolgreiche Maßnahmen im Unternehmen? Denn das, was du gerade ja gesagt hast, ne, die gehen dann, die selbstwirksamen Menschen gehen dann und das ist auch ja aus meiner Sicht ein Naturgesetz, die Besten gehen zuerst, weil die sind eben noch aktiv, die wollen etwas verändern. Also gibt es ein paar Beispiele für erfolgreiche Maßnahmen in Unternehmen, um Selbstwirksamkeit zu fördern?
Also was ich immer wieder beobachte, was echt super funktioniert, wenn ich mit der Geschäftsführung, mit dem Management-Team wirklich gemeinsam so ein Zukunftsbild definiere, dann auch die Werte definiere und wir dann die Leute einladen zu sagen, okay, wie wollen wir jetzt die Werte miteinander leben? Ja, und dann die Mitarbeiter auch einlade, wirklich in dieses Gespräch zu kommen und auch über dieses Gespräch, über die Werte dann wieder in diese Diskussion zu kommen, wie wollen wir denn eigentlich miteinander arbeiten? Also das macht erstmal schon ganz viel mit den Leuten, wenn die Mitarbeitenden sich eingeladen fühlen, auch mitzudiskutieren, weil sie dann das Gefühl haben, hey, wir können mitgestalten. Ja, und das ist schon erstmal so ein erster Aspekt. Und dann, was auch immer aus meiner Sicht sehr, sehr wirksam ist, so kleine Projekte wirklich mal zu starten und halt nicht immer darüber zu reden, wir müssten irgendwann mal und wir fangen erst an, wenn das Ganze groß und perfekt definiert ist, sondern zu sagen, wir fangen jetzt erstmal mit einer ganz kleinen Veränderung an und probieren das einfach mal 4 Wochen aus, 6 Wochen aus und gucken dann mal, was das gebracht hat. Ja, da können wir ganz vorne im Prozess anfangen, machen da eine kleine Änderung, beobachten erstmal, was passiert. Und wenn es funktioniert, lassen wir das stehen. Wenn nicht, überlegen wir uns was anderes. Ja, und das ist dann manchmal, oder das ist dann ganz oft so der Aspekt, dass die Leute merken, hey, es verändert sich was. Und das sind diese kleinen Erfolgserlebnisse, die dann wieder motivieren und wieder auch die Lust geben, weiter zu gestalten, weiterzuentwickeln, weil halt nicht dieser große Berg von Veränderung gerade vor mir steht, wo dann alle so ein Stück weit hilflos sind und überfordert sind, wie sollen wir denn das jetzt auch noch schaffen? Wir sind doch schon im täglichen Geschäft ganz viel beschäftigt, wie sollen wir denn diese Riesentransformation noch schaffen? Sondern wirklich dann zu sagen, okay, wie können wir das runterbrechen und wie können wir jetzt eine ganz kleine Geschichte verändern und merken, hey, das bringt im Miteinander, löst das schon ganz viel aus und wir werden dadurch wirksamer. Es wird viel weniger Konfliktpotenzial oder es läuft jetzt ein Prozess an einer Stelle viel besser durch, wo wir vorneweg 5 Meetings gebraucht haben. Das funktioniert jetzt einfach so durch. Ja, und das, dieses schrittweise Vorgehen in kleinen Schritten, das ist, glaube ich, auch was oft unterschätzt wird, was aber in der Wirkung wie so eine kleine Akupunkturnadel dann schon eine Veränderung
bringt. Wichtig aber, dass es eben von oben unterstützt wird.
Also ja,
das, genau. Weil sonst rennst du auch dann da wieder gegen die Wand und dann haben wir ja wieder das Problem, die Besten oder die Selbstwirksamsten gehen als erstes. Zu dem Thema nochmal. Gibt es irgendeinen Rat, den du jemandem geben könntest, wenn der sich gerade oder diejenige sich gerade in einer beruflichen Situation befindet, wo er oder sie sich machtlos fühlt und wenig selbstwirksam? Also außer kündigen, das haben wir ja schon gesagt. Das ist eine Möglichkeit, aber das ist vielleicht sozusagen die persönlich vielleicht die schlechtesten auch fürs Unternehmen. Also wo kann man bei sich selber ansetzen, wenn man sich in einer solchen gefühlt machtlosen Situation befindet?
Das erste Mal ist zu fragen, okay, was kann ich vielleicht tun? Oder was hat das auch mit mir zu tun? Und auch da wirklich mal genau hinzugucken, wie fühle ich mich denn vielleicht auch gerade in der Situation? Ja, und dann auch wirklich mal in sich zu gehen und dann halt zu sagen, okay, wie kann ich schaffen, dass ich mich in so einer Situation wieder anders fühle? Und wie will ich mich fühlen und wie kann ich es machen, dass ich mich genauso fühle? Und dann am Ende dieser kleine Switch, nenne ich es jetzt mal, in dieser Haltung dahinter, dann zu sagen, diese Verantwortung zu übernehmen, ich fühle mich nicht machtlos, sondern ich will mich wirksam fühlen. Und deswegen nehme ich mir jetzt ganz konkret für das nächste Meeting, wo ich sonst immer das Gefühl habe, ich sitze da drin und bin total machtlos in diesem Meeting. Na, wenn ich dann schon wieder reingehe in so ein Meeting und dieses Muster und unterbewusst schon wieder denke, ach, jetzt habe ich wieder dieses Meeting, da kann ich eh nichts ausrichten, dann ist es ja wieder diese selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann vielleicht einfach vor so einem Meeting mal für sich zu definieren, hey, wie will ich mich denn nach dem Meeting fühlen? Okay. Und dann immer wieder mit diesem, erstmal gehe ich da mit einem ganz anderen Gefühl rein, weil ich ja dann schon erstmal in diesem positiven Gefühl bin. Das heißt, ich bin in einer ganz anderen Frequenz, die ich da noch aussende. Und ich habe diesen Fokus auf dieses positive Gefühl. Und das heißt, ich werde dann auch in diesem Meeting mit einer ganz anderen Energie agieren und interagieren. Und plötzlich werde ich merken, hey, ich wäre dann schon wieder viel wirksamer in diesem Meeting. Weil ich sag dann vielleicht auch mal was, was ich vorneweg nicht gemacht hätte. Einfach mit diesem, wie will ich mich nach dem Meeting fühlen, versetze ich mich in eine ganz andere Energie und gehe mit einer ganz anderen Haltung und Einstellung rein.
Ja, und das Schöne ist ja, das ist so also eine positive Sicht und die kann ich ja auch teilen.
Genau.
Wenn es in einer Gruppe oder bei einem Meeting selten der Fall ist, dass Menschen freiwillig Aufgaben übernehmen, nehmen wir das Beispiel jetzt mal, kann ich ja für mich entscheiden, okay, ich möchte engagiert da rausgehen, ich möchte mit einem guten Gefühl da rausgehen und das kriege ich nur, wenn wir die Aufgaben, die wir uns gegeben haben, also erstmal, wenn wir Aufgaben definieren, also nicht nur reden, sondern auch Aufgaben und wenn wir dann Menschen haben, die sich da freiwillig für melden. Und dann kann man das ja auch nutzen. So von wegen, ja, jetzt haben wir hier auf. Wir haben noch keine Aufgaben. Ich möchte hier mal so richtig cool rausgehen. Ich möchte mich gut fühlen. Lass uns doch mal ein paar Aufgaben definieren. Ja. Oder sogar selber Aufgaben einbinden und sagen, auch ich übernehme diese Aufgaben. Aber eben immer mit diesem positiven Bild. Ich möchte hier engagiert rausgehen. Ich möchte beseelt rausgehen, weiß ich nicht. Weil ich sehe immer wieder, in den Unternehmen haben leider häufig die Menschen das Sagen, die laut sind und die auf Effizienz getrimmt sind. Und die werden natürlich jetzt mit unserem ganzen Gespräch hier über Flow und emotionales Zukunftsbild werden, die wenig anfangen können. Und deswegen müssen wir versuchen, auch diese Menschen anzutriggern, die vielleicht leise sind, aber die etwas verändern wollen im Sinne von Selbstwirksamkeit.
Und das ist aus meiner Sicht dann wieder die Aufgabe für eine gute Meetingkultur. Na, das heißt, wie kann ich auch Meetings so gestalten, dass ich wirklich alle Stimmen am Tisch höre und dass die Meinung eben nicht sofort am Anfang des Meetings geprägt ist durch den, der als am lautesten und am überzeugtesten da reingeht. Und da kann ich ja auch mit, wie setze ich ein Meeting auf, wie steuere ich das Meeting, wie lasse ich Leute zu Wort kommen, kann ich auch ganz viele Perspektiven reinbringen. Und ne, ich glaube, es sind gar nicht immer die lautesten, die das bewusst machen, sondern es ist halt einfach, das sind halt so Typen, und die sagen, ja, ich bin doch der Einzige, der was sagt. Natürlich machen wir das dann so. Und ich glaube, ganz oft ist es so, dass wenn die dann auch mal eine Meinung von anderen hören und dann sich da auf einer Ebene austauschen können, sind die auch oft ganz oft offen dafür, dann zu sagen, hey, okay, dann lass uns doch mal das probieren. Na, aber richtig, wenn die ruhigen Männchen gar nicht zu Wort kommen, dann haben die Lauten vielleicht gar nicht so dieses sensible Gespür dafür, wie, hey, der will ja eigentlich noch was sagen, sondern die nehmen einfach nur wahr, der sagt ja nichts, deswegen machen wir das halt jetzt einfach so.
Richtig. Und wenn ich das auf das Thema Selbstwirksamkeit übertrage, ich kann mich beklagen, dass der immer nur erzählt. Ja, das ist das negative Bild, sind die anderen, das ist diese erlernte Hilflosigkeit. Wenn ich für mich aber sage, ich möchte hier rausgehen und möchte aus diesem Meeting mit einem Gefühl rausgehen, mal etwas gesagt zu haben. Ja, und zwar nicht nur, das war alles blöd, sondern was Positives gesagt haben. Oder mit dem Gefühl rauszugehen, dass ich wirklich das Gefühl habe, eben ich konnte etwas bewegen, weil ich etwas gesagt habe. Ja, dann überlege ich mir ja zwangsläufig, was kann ich dafür tun, und komme eben in so eine Haltung rein, ich komme in das Handeln rein. Ich weiß, dass ich mich vorbereiten muss. Denn wenn ich mich vorbereitet bin, dann habe ich ja vielleicht Argumente. Also der da vorne laut irgendwas vom Stapel lässt, ohne Fakten zu haben, wenn ich dem 2-3 Mal mit Fakten komme, weil ich mich vorbereitet habe beispielsweise, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl, und dann habe ich vielleicht auch ein positives Gefühl von, hey, ich habe gewonnen. Jetzt kann man sich streiten, ob das wiederum gut ist, aber es ist erstmal ein positives Gefühl, das ich habe, weil ich selber gesagt habe, ich bin dem Ganzen nicht machtlos ausgeliefert. Ich möchte etwas verändern, ich möchte wirksam werden. Ja, und dazu darf ich, muss ich auch was tun.
Und wenn ich dann noch mit der Haltung reingehe, es geht mir nicht um das, ich will gewinnen, sondern ich will, dass wir als Team gemeinsam das beste Ergebnis abliefern oder als Unternehmen das gemeinsame Ergebnis abliefern, und ich dann nicht schon wieder dieses Gegeneinander habe, sondern ich will gewinnen, sondern hey, wir wollen gemeinsam besser werden, deswegen lass uns doch mal noch einen Blick auf diese Perspektive werfen. Ich glaube, mit der Haltung können wir dann wirklich in Summe besser nach vorne kommen als Unternehmen.
Ja, sehr schön. Eine Frage habe ich noch. Was ist der größte Mythos oder das größte Missverständnis über Selbstwirksamkeit?
Gute Frage. Da fällt mir tatsächlich gar kein Mythos ein, der mir bisher begegnet ist. Vielleicht hast du einen Mythos.
Ich hätte jetzt gesagt, ich habe mir auch keine Antwort vorbereitet, so. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass man eben Selbstwirksamkeit nicht mit diesem Chaka-Chaka verwechseln darf. Ja, also das eben der größte Mythos ist, ich kann alles erreichen. Das wird ja auch durch viele Coaches, die da so auf irgendwelchen diversen Kanälen unterwegs sind, ja immer wieder suggeriert. Du musst dich nur anstrengen, und wenn du es nicht erreicht hast, und auch du hast bei mir für 5.000 Euro ein Coaching gebucht, ja, also wenn du es nicht schaffst, ja sorry, dann hast du es nicht geschafft. Und eigentlich, deswegen, meine Antwort wäre, der größte Mythos ist, dass Selbstwirksamkeit quasi sofort einen Erfolg bringt und dass man das sozusagen mit Wille, mit kognitivem Einsatz erreichen kann.
Und das funktioniert halt nicht, ne, weil dieses Bewusste und dieses Kognitive, das macht nur 5% unseres täglichen Handels und Tuns aus, ne? Also wir wissen ja auch, dass wir am Tag schätzungsweise 60.000 Gedanken denken. Und nur 5% davon sind wirklich bewusst. Die letzten 95%, die laufen im Unterbewusstsein ab. Und davon ist noch ein Großteil von immer wieder ablaufende gleiche Muster. Ne? Das heißt, wir erzählen uns am Ende unbewusst immer wieder die gleichen Geschichten. Das sind Prägungen, die wir aus der Kindheit haben, die wir aus dem Umfeld haben, wie wir aufgewachsen sind. Und da kann ich nicht mit dem reinen Verstand dagegen arbeiten. Ne? Das ist wie, ich bin der Reiter auf dem Elefant, unser Verstand ist der Reiter und unser Unterbewusstsein ist der Elefant. Wenn ich da irgendwie als kleiner Reiter versuche, dem Elefant eine Richtung vorzugeben, der Elefant läuft immer in die Richtung, in die er will, und das ist unser Unterbewusstsein. Ne? Deswegen, ich kann nicht wirksam werden, wenn ich wirklich bloß auf der Verstandsebene unterwegs bin, dann kann ich mir noch so viel gut zureden. Ich glaube mir das unterbewusst selber nicht und mein Unterbewusstsein wird dann immer in die andere Richtung arbeiten.
Ja, sehr schön. Zum Abschluss habe ich dann bei meinen Gästen immer die Frage, gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest, im Sinne einer Zusammenfassung oder als Tipp, dass du noch eine Botschaft rüberbringen kannst oder möchtest du eine Botschaft rüberbringen über Dinge zum Abschluss dieser Podcast-Episode?
Ich glaube, das, was es jetzt nochmal ganz schön zusammenfasst, ist zu sagen, hey, Wirksamkeit im Unternehmen hat diese beiden Dimensionen. Das hat zum einen die Dimension, ein schönes Umfeld zu schaffen, in der die Menschen gut miteinander zusammenarbeiten können und dafür auch ein Fundament zu kreieren, das eine gute Zusammenarbeit zulässt. Und zum Zweiten braucht es aber auch von jedem Einzelnen ein Stück den Willen, was mitzugestalten, ne, und dann über das ganze Thema Selbstwirksamkeit aktiv zu werden. Und dass man die beiden Dinge im Unternehmen nicht schwarz-weiß denkt, es ist nur das eine oder das andere, sondern zu sagen, ey, es braucht am Ende beides und wie kann ich ein Unternehmen kreieren, was mehr Herzlichkeit, mehr Menschlichkeit wieder erlaubt, sodass die Leute wirklich auch für sich jeder selber in ihr volles Potenzial kommen können. Und zu gucken, hey, wie geht's dem Wesen des Unternehmens eigentlich wirklich gut und was braucht jetzt das Wesen des Unternehmens, um sich gut zu entwickeln? Und dass wir als Menschen, aber auch als Teams und Unternehmen das nicht nur auf einer reinen Verstandsebene bewegen können, sondern wir brauchen dazu auch dieses Herz, wir brauchen diese emotionale Ebene, wir brauchen diese Intuitionsebene wieder. Und das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern wir brauchen beide Seiten. Wir brauchen die Intuition, wir brauchen den Verstand und wir können auch als Unternehmen mit den Herausforderungen, die wir haben, nur bestehen und gut umgehen, wenn die beiden Perspektiven miteinander zusammenspielen und in so einer holistischen Betrachtungsweise ineinander greifen.
Sehr schön. Vielleicht als kleine Ergänzung von mir dazu, und das hat auch einen wirtschaftlichen Erfolg zur Konsequenz.
Ja, unbedingt.
Davon sind wir beide überzeugt. Wir haben jetzt keine Quellen dafür, aber all das, was du gesagt hast, würde ich einfach ergänzen. Das ist nicht nur rosarote Wolke und mit Wattebäuschen werfen. Es hat wirtschaftliche Konsequenzen im positiven Sinne. Und dadurch werden Unternehmen dann eben, ich sag mal, veränderungsbewusster, sie werden resilienter, jetzt kommen wieder so ganz viele von diesen Buzzwords, ne? Sie werden anpassungsfähiger, um nicht zu sagen agiler, aber trotzdem dieser Fokus auf die Personen, auf die Selbstwirksamkeit in den Menschen hat auch wirtschaftliche Vorteile, bringt wirtschaftliche Vorteile mit sich.
Und dafür gibt's jede Menge Studien, ohne dass ich jetzt die direkt einzeln zitieren könnte, aber da habe ich schon viele Studien dazu gesehen, die genau das beschreiben. Na, weil durch dieses selbstwirksamer Werden entsteht auch ein gesünderes Miteinander und es ist ein riesen wirtschaftlicher Schaden erstmal, wenn die Menschen nicht gesund sind. Und der größte Teil der Dinge, die Gesundheitsprobleme in Unternehmen sind, sind mentale Themen. Mhm. Bei mentalen Krankheiten fallen die Leute länger aus. Und auch, was ja dann noch als zweiter Aspekt dazu kommt, dieses Quiet Quitting, dieses ich habe innerlich gekündigt, dann sind die Leute nur 50% so produktiv wie Leute, die wirklich richtig mit Freude bei der Sache dabei sind und sich wertgeschätzt fühlen. Und ich glaube, alleine so eine Relation, ne, 50% mehr Leistung, die ein einzelner Mensch erbringen kann, es ist auch klar, dass sich das dann im Ergebnis auch wirtschaftlich fürs Unternehmen lohnt.
Sehr schön. Sehr schön. Gut, Sven, vielen Dank für deine Inspiration, für deinen Blogbeitrag und für deine Zeit hier. Und ich würde sagen, vielen Dank.
Vielen Dank für das tolle Gespräch und für die Fragen, Dirk.